Die Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Stefan Merath. Stefan ist seit 30 Jahren Unternehmer, seit mehr als 20 Jahren Unternehmercoach und Autor des Buchs Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das inzwischen in der 25. Auflage erschienen ist. Stefan, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung, Daniel. Freue mich.
Wir starten bei dir, wie immer, mit dir als Person, mit deiner Geschichte. Wie bist du denn in die Branche der Beratung gerutscht?
Also zuerst komme ich ja ursprünglich aus dem Softwarebereich. Habe 1997 war es mein erstes Unternehmen gegründet und das war damals so die Zeit der New Economy, Internetunternehmen, Investoren gefunden, 30 Mitarbeiter gehabt und es schien alles irgendwie ganz prickelnd zu sein. Ja, bis ich dann schließlich im Mai 2003 Insolvenz anmelden musste und gar nicht richtig wusste, warum eigentlich. Also ich wusste zwar, ich habe Fehler gemacht, ich wusste aber nicht welche. So, und das war für mich der Punkt, wo ich damals angefangen habe zu lernen, wie wird man eigentlich Unternehmer, was zeichnet einen guten Unternehmer aus? Und ich muss sagen, rückblickend, die ersten 6,5 Jahre von meinem Internetunternehmen, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ein Unternehmer macht. Ich habe dann, ja, ich würde sagen, so 10 Seminare pro Jahr besucht dazu, vielleicht 150 Bücher pro Jahr gelesen, einen Coach genommen, also wirklich manisch gelernt fast, dann gleichzeitig ein zweites Internetunternehmen gegründet und nebenbei kamen dann plötzlich Unternehmer zu mir und ließen sich coachen, weil sie gemerkt haben, okay, durch meine Seminare, durch mein Lernen wusste ich mehr als sie plötzlich und irgendwann habe ich gemerkt, dieses Coachen ist viel spannender als Internet und daraufhin habe ich dann 2007 mein zweites Internetunternehmen verkauft und ab 2007 dann eben Unternehmercoach gegründet. Zielstellung ist, anderen Unternehmern zu helfen, ich sage mal ganz vereinfacht und platt, erfolgreich zu werden, was auch immer das heißt.
Ich muss mal nachfragen, das finde ich super spannend. War das denn für dich dann ein Riesenunterschied? Du hast ja schon viele Mitarbeiter und so als Coach ist man ja erstmal alleine unterwegs. Mhm. Wie war das denn von der Umstellung her?
Naja gut, ich hatte ja vorher in meinem ersten Unternehmen auch schon Mitarbeiter und es war für mich von vornherein klar, dass das ein Coaching-Unternehmen werden soll mit mehreren Mitarbeitern. Deswegen heißt es auch nicht Stefan Merath GmbH oder so, sondern Unternehmercoach GmbH, weil klar war, okay, es soll wachsen. Und es kam dann, also ich habe 2007 angefangen, Anfang 2008 kam eine erste freie Mitarbeiterin dazu, Mitte 2008 die erste Coachin. Also das war schon von Anfang an so, dass da mehrere, also mal abgesehen vom ersten halben Jahr oder Jahr, da war ich relativ allein, aber danach kamen immer mehr und mehr dazu. Und jetzt sind wir im internen Team 19 und 25 Coaches, wobei die Besonderheit bei den Coaches bei uns ist, die sind alle selbst seit mindestens 10 Jahren Unternehmer. Viele davon waren mal meine Kunden und haben das Ganze selbst durchlaufen und ihr eigenes Unternehmen sozusagen besser und funktionsfähiger gemacht und geben das jetzt weiter, was sie erfahren haben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast eben gesagt, viele, die ein Unternehmen gründen, sind eigentlich gar keine Unternehmer. Und das kann ich aus der Steuerberatung nur bestätigen. Die sind ja top ausgebildet, die meisten Steuerberater. Das sind ja auch richtig kluge, fleißige Leute, die kümmern sich, Mitarbeiter. Also die sind ja wirklich ganz toll. Aber Unternehmertum haben die nie gelernt. Und das ist ja ein Riesenthema, wenn ich auf einmal fachlich unterwegs bin und ich bekomme immer Mitarbeiter. Ich muss da dann diesen Punkt hinkriegen, zu merken, jetzt brauche ich mal Hilfe, jetzt brauche ich eine Ausbildung, einen Coach, Unterstützung. Mhm. Wie ist es bei dir? Kommen die Leute früh genug zu dir oder dann oft schon zu spät, wenn sie einmal in der Krise sind?
Also ich würde mal sagen, etwa 70, 80% kommen schon, wenn eine Krise da ist, wobei die Krise unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Also es gibt Leute, die rufen bei uns an und sagen, sie sind kurz vor der Insolvenz und brauchen Unterstützung. Meist, wenn wir dann 2, 3 Fragen stellen, stellen wir fest, sie sind kurz nach der Insolvenz, wissen es nur noch nicht. Also die gibt es schon, aber das ist in dieser extremen Form ist die Minderheit. Das meiste sind eher so, ich sag mal, die typischen Unternehmer, wo es einigermaßen finanziell läuft, also nicht sonderlich toll, aber es ist auch keine rote Zahl da, so sagen wir mal ein schwarze Null oder ein bisschen drüber, aber sie arbeiten halt 60 oder 80 Stunden und das funktioniert mit dem Team nicht. Oder weil sie so viel arbeiten, funktioniert es zu Hause nicht mehr. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Problemkonstellationen, aber bei etwa 70-80% unserer Kunden ist mindestens eines dieser Probleme da, meist mehrere tatsächlich.
Könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich auch sehr erfolgreiche Unternehmer sind, weil diese Problematik kommt ja meistens, wenn man ein starkes Wachstum hat. Ja. Ob es organisch oder anorganisch ist. Das heißt, man hat eigentlich sehr erfolgreiche Menschen vor sich und die dann vielleicht auch erstmal in so eine Krise kommen.
Definitiv. Also es gibt bei uns auch wirklich Leute, die haben, also gekommen sind. Gut, der größte war so mit 800 Mitarbeitern. Aber so, also die Hauptgröße ist zwischen 3 bis 50 Mitarbeitern. Das sind etwa 75% unserer Kunden. Und dann nochmal 15%, die sind über den 50 Mitarbeitern. Und um mehr als 50 Mitarbeiter zu haben, da muss ich vorher schon verdammt viel richtig gemacht haben.
Ja, das ist richtig. Jetzt betreust du ja auch Steuerberater. Wie nimmst du denn Steuerberater wahr, so im Vergleich zu normalen Unternehmern, die Industriebetrieb oder Ähnliches haben?
Steuerberater haben zumindest einen großen Vorteil gegenüber den anderen. Die meisten haben ihre Zahlen zumindest im Griff. Das ist bei vielen von den anderen nicht wirklich gegeben. Das Problem bei Steuerberatern ist, dass sie aber oftmals sehr viel stärker noch im Fachlichen feststecken und da nicht wirklich rauskommen. Also da sind Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, die sind da alle irgendwie auf einem Niveau. Das ist jetzt zum Beispiel beim Industriebetrieb, dass jemand mit 30, 40 Leuten noch selber schweißt oder so, eher selten der Fall. Bei Steuerberatern gibt es das durchaus häufiger, dass sie eigentlich hauptsächlich fachlich unterwegs sind in der Größenordnung. Und das ist immer mit einer unglaublich hohen Anzahl von Stunden verbunden, weil ich muss ja einerseits das Fachliche machen und dann noch das Unternehmerische zusätzlich und beides zusammen geht ab einer bestimmten Größenordnung einfach nicht mehr.
Also wir merken bei uns schon mal, dass Steuerberater sehr auf das Fachliche fokussiert sind, auf die Mitarbeiter. Das liegt wahrscheinlich an unserer Ausbildung und dass das manchmal in der Zusammenarbeit ein bisschen schwierig ist, weil dann doch relativ stark gepusht wird, so dem Motto, da hast du aber jetzt einen Fehler gemacht. Ist das nur bei uns so oder kannst du das über die ganze Branche bestätigen?
Ich glaube, bei Steuerberatern, da wird ja auch vom Kunden erwartet, dass das richtig oder perfekt ist. Also von daher glaube ich, das ist schon eine Branche, wo sehr stark auf Fehler geschaut wird. Ich glaube auch so andere Branchen wie jetzt beispielsweise, ich sag mal, Rechtsanwälte, Ärzte, aber auch im Softwarebereich, da wird auch eher stärker auf Fehler geguckt. Es gibt aber andere Bereiche, Coaches, Events oder so, das sind Fehler, also die passieren zwar auch und sollten eher weniger passieren, aber die sind nicht so dramatisch, wie wenn ich einen falschen Jahresabschluss mache.
Was wir auch häufig merken ist, wir sind auch sehr stark gewachsen, also wir haben mittlerweile auch 100 Mitarbeiter und haben halt auch manchmal die Punkte verpasst, wo es ganz gut gewesen wäre, Coach hinzuzuziehen. Mhm. Mittlerweile haben wir da, ich sag mal, eine dauerhafte Begleitung, weil wir auch merken, wie wichtig das ist. Ein Riesenproblem ist ja immer, dass ich dann zum Beispiel sehe, okay, mein Gegenüber bräuchte jetzt mal ein Coaching oder eine Mediation, jetzt je nachdem, in welcher Phase er gerade so ist. Und dann sagt der Gegenüber natürlich, nö, alles okay, brauche ich nicht. Das ist immer so eine riesen Herausforderung, dann den Coach reinzubekommen. Hast du dieses Problem auch schon mal?
Das Problem habe ich relativ selten, interessanterweise, weil wir machen bei uns fast keinen aktiven Vertrieb, sondern die Kunden kommen auf uns zu. Und da spielt jetzt, du hast eingangs erwähnt, mein Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das ist ja das meistverkaufte Unternehmerbuch vom deutschen Autor. Und das macht natürlich schon was aus. Und da ist ganz oft so, dass die Leute dieses Buch lesen. Das ist jetzt auch kein trockenes Fachbuch, sondern ein Roman von einem Unternehmer, der selbst in einer Krisensituation ist und sich da dann mit Hilfe eines Coaches rausarbeitet. So, und viele, die haben erstmal das denken, okay, ich brauche Unterstützung, gehen zu Amazon, suchen nach Büchern, stoßen dann auf mein Buch, entweder Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer oder das neue, die Schwarzgott-Unternehmer, und lesen das dann und dann erst kommen sie auf die Mensch, ich könnte mir mal einen Coach holen, was vorher gar nicht klar ist. Und dann sind wir aber, wenn wir das erste Mal Kontakt mit den Leuten haben, schon an einem Punkt, wo die Leute sagen, ich brauche einen Coach, und dann muss ich an dieser Stelle gar nicht mehr überzeugen.
Das ist aber super spannend, da muss ich mal nachfragen. War das denn von Anfang an deine Marketingstrategie? Ich schreibe jetzt ein Buch und dann kommen die Kunden? Oder war das dann auch ein bisschen Zufall, dass du verschiedene Sachen ausprobiert hast und das hat halt funktioniert?
Also in dem Fall war es tatsächlich meine Marketingstrategie, wobei das Buch habe ich aus anderen Gründen geschrieben. Es ging eher darum, ich hatte ja damals so 100, 150 Bücher im Jahr gelesen. Das heißt, in 4 Jahren roundabout 500 oder ein bisschen mehr Bücher. Und mein Kopf war zwar super voll, aber auch super wirr. Und ich habe das Buch vor allen Dingen geschrieben, um mich selber erstmal zu sortieren, mit dem Nebengedanken, ja, das ist auch ein Marketinginstrument. Das war aber natürlich 2007, als ich das Buch geschrieben habe, noch relativ einfach. Wenn es damals um die Frage ging, wie positioniert man sich als Experte, da gab es eigentlich nur eine Antwort, schreib ein Buch. Das ist heute ein bisschen anders. Da kannst du dann, einen YouTube-Kanal machen, Podcaster werden auf Social Media. Das heißt, es gibt 1000 Möglichkeiten, dich als Experten zu positionieren. Das war damals sehr einfach, von daher war für mich völlig klar, natürlich schreibe ich ein Buch. Dass es dann jetzt so ein Bestseller geworden ist, das war so nicht abzusehen. Das freut mich natürlich, aber umso besser.
Vor allem ist es ja nicht bei einem Buch geblieben. Ich habe schon mehrere deiner Bücher gelesen. Also ich weiß, es gibt ein paar mehr. Eins steht auch noch bei mir auf dem Schrank, das muss ich noch lesen. Ich habe da immer so eine ganze Reihe stehen, was ich noch lesen möchte, weil ich komme leider nicht auf 100 Bücher pro Jahr. So viel schaffe ich nicht, dafür lese ich zu langsam. Aber das heißt, du hast ja gesagt, okay, das hat Erfolg und dann hast du noch weitere Bücher veröffentlicht.
Genau. Also das erste war erstmal allgemein sozusagen, was ist eigentlich meine Rolle als Unternehmer? Wie komme ich von dieser hohen Arbeitszeit runter? Und diese ganzen Standardprobleme, die meisten Unternehmer haben, erstmal aufgegriffen. Dann kamen Kunden zu mir und sagen, ja, habe ich verstanden, ich komme damit gut vorwärts, aber ich komme mit meiner Strategie nicht voran, kannst nicht auch was zur Strategie machen? Dann habe ich halt ein Strategiebuch geschrieben und ein Strategieseminar gemacht. Dann kamen die Leute danach wieder sagen, ja, jetzt habe ich eine tolle Strategie, aber ich kriege meine Mitarbeiter nicht mitgenommen. Dann habe ich dazu ein Führungsbuch gemacht und dann kamen die Leute wieder, ja, also einzelne Leute funktioniert schon, aber das Team insgesamt funktioniert aus bestimmten Gründen nicht. Und deswegen habe ich das letzte Buch noch geschrieben, die Schwarzgurt-Unternehmer, wo es vor allen Dingen um Kultur geht. Aber Kultur ist ja immer so ein wabernder Begriff, also wirklich handhabbar auf dem Boden, dass auch ein Unternehmer mit 5 Mitarbeitern das wirklich in seinem Unternehmen umsetzen kann und nicht irgendwie so Wolken irgendwie verbreitet werden, wie das oft bei diesem Kulturbegriff der Fall ist.
Das ist ja gerade schwierig für die, ich sag mal, Unternehmer, die auch wirklich noch im Fachlichen komplett drinstecken und nicht freigestellt sind von der Arbeit. Das dann parallel hinzubekommen, ist immer ganz schwierig. Und ich frage, arbeite ich im oder arbeite ich am Unternehmen? Was hast du denn für Gewohnheiten kennengelernt bei deinen Kunden, bei den Unternehmern, die einen so richtig erfolgreich machen?
Also das Erste ist, die nutzen wirklich die Zeit zu lesen und zwar viel. Und heute gibt es ja durchaus andere Möglichkeiten, auch YouTube-Videos und sonst irgendwas zu sehen und zu lernen. Die nutzen aber bewusst die Zeit zum Lesen, weil beim Lesen so ein Buch, auch wenn ich schnell lese, ich lese halt 8 Stunden oder meist mehr, 12 Stunden oder je nachdem, wie lang das Buch ist. Und dann versink ich wirklich in der Tiefe in ein Thema rein und kann mich in der Tiefe mit einem Thema auseinandersetzen. Bei YouTube gibt es halt irgendwo einen Impuls und noch einen Impuls und dann habe ich nachher 200 Impulse im Kopf und bin völlig verwirrt. Und beim Buch habe ich eine andere Tiefe und Klarheit. Deswegen die meisten lesen wirklich Bücher. Dann die zweite wichtige Gewohnheit ist, die meisten haben ein Netzwerk von Unternehmern, mit denen sie sich regelmäßig austauschen können. Und jetzt geht es nicht nur darum, sich mit irgendwelchen Unternehmern auszutauschen. Da gibt es auch genügend Unternehmerstammtische, wo aber nur irgendwie blöd rumgelabert wird, sondern es geht um die Kultur des Austauschs. Wie offen und ehrlich kann ich das sein? Wie direkt bekomme ich eigentlich ein Feedback von den anderen? Und sind wir da, um uns gegenseitig zu zeigen, wie toll wir sind, oder sind wir da, um uns gegenseitig zu helfen? Also die Kultur dieses Austauschformats ist essentiell und die achten halt darauf, dass sie erstens so ein Austauschformat haben und zweitens, dass es eine Kultur ist, die ihnen wirklich weiterhilft. Also das sind so 2 Gewohnheiten, die wirklich essentiell für die erfolgreichen Unternehmer sind.
Die große Frage ist ja, wie finde ich denn gleichgerichtete Unternehmen? Also ich habe halt für mich selber gemerkt, als Steuerberater, dass ich mich auch mit Steuerberatern in gleicher Größe vergleichen muss. Mhm. Wenn die selbst nur 2 Mitarbeiter haben, haben die meistens andere Probleme als ich mit 100. Ja. Das ist so ein Thema, aber es ist die Frage, wie kriege ich die Leute zusammen?
Mhm. Also ich meine, das eine ist, man schafft sich selbst so eine Community, das ist allerdings aufwendig, logischerweise. Ich vermute mal, jetzt zum Beispiel durch einen Podcast oder wenn ich ein größeres LinkedIn-Profil habe, dann lerne ich nach und nach Leute kennen. Und wenn ich dann hin und wieder mal was poste oder was bringe, was ich richtig gut finde, dann melden sich andere, die sagen, finde ich auch richtig gut. Dann denke ich mir, okay, lass uns mit denen austauschen. Das dauert aber eine Zeit, bis ich da wirklich genügend Leute habe und bis ich da auch wirklich eine Austauschkultur geschaffen habe. Die andere Möglichkeit ist meist einfacher und schneller. Dafür kostet es halt wieder Geld. Es gibt ja Austauschformate, Mastermind-Gruppen, Braintrust-Formate und so weiter. Und da muss ich einfach reinschauen als erstes, wer ist der Anbieter? Habe ich einen Draht zu dem Anbieter? Gefällt der mir? Oder ist das, ich meine, es gibt ja da draußen so, ich sag mal, diese ganzen Hochdruckverkäufer, wo ich jetzt erstmal sagen würde, die meisten Steuerberater haben eher Probleme mit diesen Hochdruckverkäufern und haben gar keinen Bock, in deren Umfeld reinzugehen. Die haben zwar ein Unternehmerumfeld, passt aber von der Kultur nicht. So, ist der Mensch passend für mich? Worauf ich nicht achten würde, wäre, ist da nur die gleiche Branche drin wie ich? Weil ganz oft ist es so, dass gerade wenn man unterschiedliche Branchen hat, man sehr stark voneinander lernen kann. Also beispielsweise gab es bei uns einen Fall, da waren Softwareentwickler und ein Friseur, die waren zusammen, wo man sich jetzt erstmal denkt, na, die haben nicht ganz so viel miteinander gemeint. Gemeinsam. Und der Friseur jammerte, er ist die ganze Zeit am Arbeiten, 80 Stunden. Die Kunden wollen alle bei ihm irgendwie die Haare geschnitten haben und die Mitarbeiter sind nicht ausgelastet. So, da hat er halt gejammert. Und dann sagte der Softwareentwickler, na dann erhöhe doch einfach deinen Stunden, deinen Satz, deinen Preis. Lass den von dem Mitarbeiter gleich. Irgendwann wird es einigen preissensiblen Kunden zu teuer, dann gehen die zu den Mitarbeitern. Das heißt, du verdienst durch deine Arbeit mehr und der Mitarbeiter ist irgendwann auch ausgelastet. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, da wäre der nie drauf gekommen, weil das gibt es bei Friseuren so nicht. Bei Softwareentwicklern ist es völlig normal. Da gibt es halt einen Senior Consultant oder Senior Developer und den Junior und die haben zwei unterschiedliche Preisschilder. So, und das kriege ich überhaupt erst mit, wenn ich unterschiedliche Branchen zusammen habe, dass ich sehe, oh, so kann man es auch machen. Das habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm.
Was ich immer total toll finde in so Benchmarking, wenn man ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat, also die Menschen auch gut kennt, kann man ja auch offen über Probleme sprechen. Ja. Und ich habe ein relativ junges Unternehmen und dann sind da schon mal so ganz erfolgreiche Unternehmen dabei in zweiter, dritter Generation, wo man denkt, boah, bei denen ist ja alles besser. Dann sagen die aber auch, nee, die Probleme, die du hast, hatten wir auch alle oder die haben wir sogar jetzt noch. Mhm. Und das finde ich das Tolle, dass man auch über diese Probleme sprechen kann. Und das hilft einem ja wirklich weiter.
Ja, das ist wirklich der Schlüssel und das macht eine Kultur von einem guten Unternehmernetzwerk aus, über diese Probleme offen sprechen zu können und von den anderen dann wirklich die Grundhaltung, dass sie alle helfen wollen, die zu erfahren, ist, glaube ich, der Schlüssel.
Das ist ja so, das ist ja die unternehmerische Seite und meistens schlägt die auch immer ein bisschen ins Privatleben um. Das merkt der Steuerberater immer, wenn es den Unternehmern gut geht, dann geht es auch der Ehe meistens gut. Mhm. Wenn die Krisen anfangen, schlägt es das auch zu Hause durch. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Wie kann man sich da weiterentwickeln?
Also die Erfahrung ist so, dass es wirklich bei jeder Art von Unternehmern so ist. Also es ist nicht steuerberaterspezifisch. Wenn diese Probleme da sind, dann schlagen sie meist auf die Familie durch. Der einfachste Grund ist schlicht und ergreifend, na, dann ist ein Großteil der Zeit findet dann plötzlich im Unternehmen statt, rein zeitlich, aber auch mental, dass man dann, wenn man die wenige Zeit, die man dann zu Hause ist, ist man mit dem Kopf oft noch im Unternehmen und die Partnerin oder der Partner findet es dann meist nicht so prickelnd, wenn sie nicht so richtig wahrgenommen und ignoriert werden. Und wenn die ganze Beziehungshausarbeit plötzlich alles an ihnen hängt, die Kinder an ihnen hängen und die Kinder eigentlich gar nicht mehr wissen, wie Papa oder Mama aussehen, weil die nur noch mit ihrem Unternehmen beschäftigt sind. Also Riesenproblem tatsächlich. Und ich glaube, einer der Schlüssel ist als erstes, glaubhaft zu Hause klarzumachen, okay, pass auf, ich werde das jetzt ändern und dazu mache ich Maßnahme 1, 2, 3, meinetwegen, ich nehme einen Coach, besuche ein Seminar oder irgendwas, um es wirklich glaubwürdig klarzumachen. So, und dann relativ schnell die Arbeitszeit reduzieren und einen Teil der Probleme reduzieren. Damit fängt es nahezu immer bei uns eigentlich an. Wir nennen das sozusagen Aufräumen. Welchen Teil der Arbeitszeit können wir einfach streichen, an Mitarbeiter übergeben? Meist gibt es da schon ganz viel. Und sobald dann die Familie merkt, nach, sagen wir mal, 2-3 Monaten, hey, der arbeitet ja schon 10-20 Stunden weniger in der Woche. Ab dem Moment hat man die Familie als Unterstützer im Boot und die helfen einem und schieben ein, mach jetzt noch mehr von dem Coaching, sodass man dann auch die Probleme richtig gelöst kriegt. Aber also Zielstellung, möglichst schnell aufräumen und dann die Familie als Unterstützer ins Boot kriegen.
Ich sage immer, so ein bisschen Unternehmer sein ist ein Zustand, also man hat ja keine festen Arbeitszeiten. Und die Tage habe ich mit einem Freund gesprochen, der sagte auch, oh, das ist immens, also anstrengend auf der Arbeit, das ist total stressig und wenn ich nach Hause komme, liege ich gerade mal auf der Couch und dann kommen Frauen und Kinder an. So, das kann man gar nicht mehr abschalten. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist bei mir selber eigentlich auch so. Also man ist eigentlich dann ständig in diesem Rast. Dann ist halt die Frage, wie stark es einen selbst noch belastet. Ne? Ob man sagt, ich komme damit gut zurecht oder ob es halt nicht mehr funktioniert.
Also ich meine, am Anfang kann man nicht sich das schön reden. Die Wahrheit ist, irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr bis dahin, dass die Ehe dann eben auch crasht unter Umständen. Und je weiter das fortgeschritten ist, desto schwieriger wird es, wieder Vertrauen aufzubauen und den Partner wieder mitzunehmen. Das heißt, das würde ich tatsächlich wirklich möglichst früh angehen. Dann ist es noch relativ gut handhabbar.
Ja, jetzt haben wir schon über die Unternehmer gesprochen, über die Familie gesprochen. Wie schaffe ich es denn jetzt auch, dass ich meine Mitarbeiter bei all diesen Themen mitnehme? Weil wenn ich jetzt einfach sage, hast du jetzt Arbeit von mir, mach das mal. Ja, es kann sein, dass sie sich freuen, wenn die sagen, hey, eine Herausforderung. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, puh, noch mehr Arbeit, das finde ich jetzt nicht so gut.
Ja, also Mitarbeiter mitnehmen ist tatsächlich eins von den Kernthemen, womit wir uns beschäftigen. Wir haben ja jetzt auch dieses Jahr bei Great Place to Work, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, so ich glaube, der bekannteste Arbeitgeber-Award in Deutschland. Und die zeichnen jedes Jahr 25 Unternehmer in unterschiedlichen Kategorien aus. Wir sind in 4 Kategorien, jeweils unter den 25 Besten, also viertbestes KMU in Deutschland, zweitbestes in Baden-Württemberg, drittbester im Bereich Consulting und dann sind wir noch irgendwie unter den 25 Besten für frauenorientiertes Unternehmen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr stark mitarbeiterorientierte Kultur. Und der Schlüssel, wo sich das bei uns geändert hat, war meines Erachtens nach der. Früher habe ich mich ausschließlich auf die Kunden konzentriert und habe die Mitarbeiter nur funktional gesehen. Solange sie die Leistung für den Kunden bringen, sind sie für mich interessant und ansonsten will ich mit denen nichts zu tun haben. Und ja gut, das hat halt auf der Mitarbeiterseite dazu geführt, dass sie halt auch nur das Notwendigste gemacht haben und ansonsten wollten sie auch mit mir und der Firma nichts zu tun haben. Und irgendwann hat sich das bei mir im Kopf gedreht und jetzt heute sind meine Mitarbeiter als Menschen mit das Wichtigste tatsächlich in meinem Unternehmen und jetzt nicht so das ist die wichtigste Ressource oder so, sondern wirklich als Menschen. Ich mag meine Mitarbeiter, ich bin teilweise mit ihnen befreundet und ich lasse sie durch Wertschätzung das wirklich dauernd spüren. Gleichzeitig ist natürlich klar, okay, wir wollen was Gutes für meine Kunden tun oder für unsere Kunden tun, aber weil sie die Wertschätzung auch von mir erfahren, geben sie die Wertschätzung umgekehrt auch an die Kunden weiter und jetzt läuft das Ganze viel einfacher und viel runder, aber es fängt mit der eigenen inneren Haltung an. Wenn ich meine Mitarbeiter nur als Zahnrädchen betrachte, naja, dann sind sie halt auch nur ein Zahnrädchen.
Aus meiner eigenen Erfahrung, das ist was ich selber zu spät erkannt habe, also einen Fehler gemacht habe an der Stelle. Ich hatte auch immer ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, eigentlich keine Kündigungen und das lief super, aber dann ist es immer mehr geworden. Und irgendwann habe ich den Zeitpunkt nicht richtig erkannt, dass ich von der Manndeckung in die Raumdeckung gehen muss, einfach weil ich die nicht mehr alle persönlich betreuen kann. Die sehen mich nicht mehr jeden Tag. Und das war für mich ein Riesenschritt, wie ich die dann mitnehme. Da haben wir auch ein paar Mitarbeiter verloren in dieser Phase. Hast du da einen Tipp? Weil es gibt einfach keine feste Anzahl von Mitarbeitern, wann das kippt. Ne? Das ist bei jedem so ein bisschen anders. Mhm. Aber hast du da einen Tipp, wie man das als Unternehmer erkennen kann, dass man es vielleicht rechtzeitig erkennt und nicht im Nachhinein sagt, was habe ich vor 3 Monaten falsch gemacht?
Ja gut, das hängt immer ein Stück weit davon ab, wie das Unternehmen, wie groß es ist, wie strukturiert es ist. Ich nehme jetzt mal einen typischen Arzt. Der Arzt, der arbeitet normalerweise stark am Patienten. Das ist 80-90% seiner Arbeitszeit, bleibt noch 10-20% seiner Arbeitszeit übrig für die Mitarbeiter. Damit kann man mal platt gesagt vielleicht noch 3 Arzthelferinnen einigermaßen führen, aber dann ist auch vorbei. Das heißt, der muss sich relativ früh Gedanken darum machen, wie kriege ich da trotzdem eine Führung rein durch eine Praxismanagerin oder ähnliches. Bei anderen ist es ein bisschen später, manchmal ist es bei 10 Mitarbeitern, manchmal bei 15, aber sehr viel später ist es eigentlich nie, dass ich andere Führungskräfte reinkriegen muss. Und jetzt der entscheidende Punkt ist, die meisten sagen, ja, jetzt stelle ich eine Führungskraft ein, mach mal und lassen den dann laufen. Nee, meine Aufgabe ist immer noch, die Führungskraft zu führen, weil ich bin derjenige, der verantwortlich ist dafür, welche Kultur haben wir im Unternehmen und wie gehen wir mit den Mitarbeitern um. Und es gibt ja auch Führungskräfte, die sind rein Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Das funktioniert nur mäßig gut. Es gibt andere, die sind menschenorientiert. So, wie führe ich die, wie schule ich die auch? Und das ist dann der nächste Schritt. Und ab einer bestimmten Größenordnung, ich sag mal 30, 40, 50, wenn dann mehrere Führungskräfte da sind, dann brauche ich eine einheitliche Grundlage, wie im Unternehmen geführt wird, weil sonst führt der eine so, der andere so. Die Mitarbeiter sagen, ach, dann gehe ich doch lieber zu dem, weil der ist viel netter und dann habe ich das absolute Chaos. Also brauche ich eine einheitliche Grundlage.
Ja, sehr, sehr schön. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Zeit für heute. Magst du noch irgendwas über die Zukunft sagen oder hast du noch eine tolle Buchempfehlung, wenn du so viel gelesen hast? Kannst du uns dann aber einen tollen Tipp mitgeben am Ende?
Naja gut, abgesehen von meinen Büchern logischerweise, ich gebe Buchempfehlungen tatsächlich immer nur dann raus, wenn mir die Leute zuerst ihre Situation geschildert haben und ihre Herausforderungen. Weil es gibt so viele gute und auch so viele schlechte Bücher da draußen. Nur was jetzt zum Beispiel für mich ein gutes Buch ist, ist für dich noch lang kein gutes Buch, weil du eine ganz andere Fragestellung hast. Also von daher Buchempfehlung, klar, ich kann 2-3 Tipps geben. Also was ich zum Beispiel unglaublich cool fand, war von Hans-Georg Heusel, Think Limbic, ist schon relativ alt, oder Emotional Boosting, auch von ihm, wo es letzten Endes darum geht, dass wir alles emotionale Menschen sind und auch unsere Entscheidungen immer emotional sind, auch wenn uns das als eher rationale Menschen, ich komme ja eher aus dem technischen Bereich, Steuerberater sind auch eher rationale Menschen, aber Entscheidungen sind ganz oft emotionaler Natur. Auch, ich meine, sieht man oft, wenn man ein Auto kauft, da sagt man ja, der hat irgendwie 4 Sitze und der andere hat 5 und technisch ist der und der besser, aber am Ende kauft man, weil man den Porsche halt toll findet, kauft man halt den Porsche, das heißt, das ist letzten Endes eine emotionale Entscheidung und das ist bei ganz vielen Dingen, sowohl bei Kunden so, als auch bei Mitarbeitern und zu verstehen, wie funktionieren diese Emotionen, wie kann ich die ansprechen und adressieren, das fand ich in diesem Buch sehr gut beschrieben und jetzt nicht irgendwie so wachsweich, esoterisch emotional, sondern handhabbar, sodass es wirklich auch für einen analytischen Menschen verständlich ist, oh, so funktioniert, das kann ich ja nutzen.
Das ist ja faszinierend, wie viel du gelesen hast und auch wie schnell du die Bücher liest. Also mir fällt das schwer, so lange am Stück zu lesen, dann werde ich irgendwann ein bisschen unkonzentriert, ich muss was ein bisschen aufteilen, aber funktioniert ja auch. Aber das heißt, du hast die ja auch zum Teil auf Englisch gelesen, also nicht nur auf Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen.
Also Englisch lese ich auch, da lese ich auch tatsächlich langsamer als im Deutschen. Aber es gibt halt manche Bücher, die gibt es halt nur im amerikanischen Raum, nie übersetzt worden und dann nehme ich halt das Englische.
Also eine tolle Eigenschaft. Stefan, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und heute hier warst.
Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte eine Menge weitergeben.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.